Also gesunde Mitarbeiterinnen haben einfach weniger Krankenstände, das heißt weniger Ausfallszeiten, weniger Kosten. Gesunde Mitarbeiterinnen sind zufriedener im Unternehmen, sind produktiver, verbleiben auch länger im Unternehmen. Also es ist, ist ja auch gerade in der jetzigen Zeit, wo überall händeringend nach Mitarbeiterinnen gesucht wird, einfach zu schauen, dass man die, die man hat, einfach wirklich gut und langfristig hält.
Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
Pink Oktober oder auch Movember. Das sind nur zwei Begriffe, die uns jedes Jahr im Herbst daran erinnern, besser auf unsere Gesundheit zu schauen. Die beiden Begriffe stehen aber auch dafür, Solidarität und Bewusstsein für Betroffene zu schaffen. Pink Oktober oder auch Pink Ribbon steht für den Brustkrebsmonat im Oktober und Movember rückt Männergesundheit im November in den Fokus. Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehört Vorgedacht. Mein Name ist Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
Früherkennung und Vorsorge, wenn es um die Gesundheit geht, sind aber nicht nur im Privatleben wichtig. Auch in der Arbeitswelt sind gesunde Mitarbeiterinnen sowie gesunde Arbeitsplätze gefragt. Dafür gibt es unter anderem die betriebliche Gesundheitsförderung. Und über die reden wir in dieser Folge von Nachgehört Vorgedacht. Hallo auch von mir. Ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Bevor wir mit unseren Expertinnen vordenken, hören wir wie gewohnt ein Zitat nach und dieses Mal kommt es von Gesundheitsminister Johannes Rauch und ihm geht es darum, einen ganzheitlichen Ansatz von Gesundheit in die Köpfe der Menschen zu bekommen.
Es geht darum, die Anzahl der gesunden Lebensjahre zu erhöhen. Viele Menschen haben eine Art Vollversorgungsmentalität. Man wird schon repariert, wenn was ist. Das wollen wir aufbrechen.
Das war ein nachgesprochenes Zitat von Gesundheitsminister Johannes Rauch und darüber und auch über die betriebliche Gesundheitsförderung wollen wir jetzt sprechen und das tun wir heute mit Julia Streu. Sie ist Referentin für Gesundheitspolitik im ÖGB. Hallo Julia.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Und bei uns ist auch Karin Rumpelsberger. Sie ist die Leiterin des Expertisezentrums Gesundheitsförderung, Prävention und Public Health in der Österreichischen Gesundheitskasse. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Dann steigen wir gleich ein ins Thema und Julia, ich würde gerne zu Beginn gleich mal klären, was ist denn eigentlich Gesundheitsförderung und was ist Prävention bzw. was sind die Ziele davon?
Das Ziel der Gesundheitsförderung ist es vor allem, die Gesundheit von Menschen zu erhalten, zu stärken. Sie sind eigentlich schon gesund und wir möchten das beibehalten. Und da geht es auch um Wissen und Ressourcen, wie man das am besten machen kann. Bei der Prävention geht es vor allem darum, mit gezielten Maßnahmen konkrete Erkrankungen zu vermeiden. Also da reden wir von der Primärprävention zum Beispiel, wo es um Impfungen geht. Das kennen wir jetzt alle von den letzten Jahren schon sehr, sehr gut. Aber es geht auch um die sekundäre Prävention, wo es eben um die Früherkennung geht, also Mammographie, Stichwort Brustkrebs. Oder um die tertiäre Prävention, also das wäre dann Rehabilitation auch als Praxisbeispiel.
Und in unserer Recherche sind uns da auch so drei Säulen für die Gesundheit untergekommen, das ist, die im Betrieb wichtig sind. Das ist einerseits der Arbeitnehmerinnenschutz, die betriebliche Gesundheitsförderung und die Wiedereingliederung in den Betrieb, oder?
Ja, genau. Also das ist dann eben stärker der betriebliche Fokus, wo wir die drei großen Hebel sehen, wo es eben darum geht, dass wir die Gesundheit von Beschäftigten schützen, fördern oder eben auch wiederherstellen. Das sind da die drei Säulen, die unter dem betrieblichen Gesundheitsmanagement üblicherweise zusammengefasst wird.
So, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt noch tiefer in das Thema. Wir haben jetzt einen Überblick, worüber wir heute sprechen. Frau Dr. Rumpelsberger, meine Frage, welche konkreten Ziele hat jetzt die betriebliche Gesundheitsförderung? Warum ist die wichtig?
Bei der betrieblichen Gesundheitsförderung geht es uns darum, die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv zu fördern, also die Gesundheit zu fördern, solange sie noch da ist. Und natürlich werden dadurch auch Arbeitsunfähigkeiten vermieden und die Arbeitskraft insgesamt gestärkt. Wir haben in der betrieblichen Gesundheitsförderung immer zwei große Stoßrichtungen. Die erste ist für gesunde Verhältnisse und gesunde Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen zu sorgen. Und die zweite Stoßrichtung ist natürlich auch, das individuelle gesunde Verhalten zu fördern. Und bei diesem Tun auf diesen beiden Stoßrichtungen betrachten wir dann auch immer zwei Seiten. Es geht sowohl bei den Verhältnissen darum, Gefahren und Belastungen zu senken. Und es geht aber eben auch darum, vorhandene Ressourcen zu stärken, den Blick auf das positive Ende, wenn man so will, zu lenken und nicht nur auf eben Belastungen und Störendes zu schauen. Und das eben beides auf der individuellen Ebene und aber unbedingt auch auf der organisationalen Ebene. Weil das individuelle Verhalten kann ja nur so wirksam werden, wie es die Rahmenbedingungen auch zulassen und ermöglichen.
Jetzt haben wir das theoretisch gehört. Gesundheitsförderung steht im Mittelpunkt. Ganz konkret, was ist da zum Beispiel eine Maßnahme, wo Sie sagen, das wird in relativ vielen Betrieben umgesetzt bzw. angewandt?
Zum Beispiel ein gutes Betriebsklima, ein Führungsstil, der gutes Arbeitsklima ermöglicht. Da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die belegen, dass Führungsstil und Gesundheit der Belegschaft stark korrelieren. Also ist das auf der organisationalen Ebene ein ganz wesentlicher Hebel. Auf der individuellen Ebene wird es dann immer leichter und konkreter. Da geht es dann auch um, wenn jemand Rauchen aufhören will, Raucherentwöhnung anzubieten. Und dann gibt es die ganze Bandbreite und Palette da dazwischen. Das klassische Beispiel der betrieblichen Gesundheitsförderung im Produktionsbereich ist, durch Bücken und schweres Heben werden Rückenprobleme verursacht. Und eine sehr kostengünstige, aber extrem wirksame Maßnahme ist es, die Dinge, die zu heben sind, auf Hüfthöhe zu bringen, sodass sich der Mensch nicht dauernd bücken muss und Dinge rangieren muss.
Aber wenn ich das mit dem Chef richtig verstanden habe, dann ist es ein Chef oder ein Vorgesetzter, der quasi auf mich eingeht und jetzt nicht von oben herab mich behandelt. Auch das trägt schon zu meiner Gesundheit bei.
Genau, das trägt sehr viel mehr bei, als gemeinhin angenommen wird. Darum ist uns das auch so wichtig, weil es liegt nicht so auf der Hand wie Rauchen aufhören. Es ist aber sehr, sehr, sehr wirksam. Das zeigen eben wirklich auch wissenschaftliche Untersuchungen.
Gibt es auch Beispiele oder Vorzeigeunternehmen, wo betriebliche Gesundheitsförderung auch schon erfolgreich umgesetzt wird?
Ja, es gibt zahlreiche gute Beispiele. Ich möchte jetzt nicht eine Firma namentlich da herausnehmen, das wäre in gewisser Weise auch unfair. Ich kann von der Größenordnung sagen, dass wir in Österreich 600.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile haben, die in Betrieben arbeiten, die auch das Gütesiegel der betrieblichen Gesundheitsförderung erworben haben. Betriebe, Anzahl ist da ungefähr 1.700 und im heurigen Jahr kommen über 450 wieder neu dazu. Und die Betriebe sind sowohl Kleinbetriebe als auch Mittelbetriebe, als auch sehr, sehr große Unternehmen.
Und wie bekommt man dieses Gütesiegel? Also was müssen die Unternehmen da erfüllen?
Ja, das Gütesiegel steht dafür, dass ein Unternehmen erfolgreich betriebliche Gesundheitsförderung implementiert und durchgeführt hat. Und das ist auch sozusagen das Angebot der österreichischen Gesundheitskasse im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung, dass Betriebsleiter oder Betriebsräte oder Personalchefs sich an die Servicestelle betriebliche Gesundheitsförderung im Bundesland bei der österreichischen Gesundheitskasse wenden. Dort kriegen sie eine Erstberatung, wie das ausschauen würde. Und dann besteht die Möglichkeit, dass die österreichische Gesundheitskasse einen Organisationsentwickler, Unternehmensberater finanziert für mehrere Tage, der dann gemeinsam mit dem Betrieb und auch unter großer Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Projekt durchführt, wo passgenaue Maßnahmen entwickelt.
Julia, sind dir auch Beispiele oder Vorzeigeunternehmen bekannt seitens des ÖGBs oder wo man vielleicht gemeinsam auch arbeitet?
Ja, wir sind ja als ÖGB auch Teil des Gütesiegelverleihungsprozesses. Also wir schauen uns da auch die Unternehmen immer sehr, sehr genau an, die dann das Gütesiegel bekommen, um eben zu prüfen, ob eben auch alle Qualitätskriterien erfüllt sind, dass eben die Belegschaft, aber vor allem auch die Betriebsräte und Rätinnen mit einbezogen werden. Also das ist eben quasi so, die sind vor Ort, die wissen am besten, was sie brauchen können, wo sie spüren, dass es sie krank macht und belastet.
Tun sich da kleinere Betriebe leichter als jetzt wirklich Riesenbetriebe?
Ich würde dazu sagen, jede Betriebsgröße hat so ihre Vor- und Nachteile. Natürlich braucht die betriebliche Gesundheitsförderung das innerbetriebliche Arbeiten und bindet damit Ressourcen. Und da tut sich ein großer Betrieb, wo es eine eigene Personalentwicklungsabteilung gibt, leichter. Umgekehrt ist es in einem kleinen Betrieb so, dass man wesentlich schneller ist mit Umsetzungsentscheidungen. Also wenn sich dort der Chef und die Mitarbeiter einig sind, was sie gemeinsam machen möchten, dann geschieht es.
Wir haben jetzt vorher gehört, 1700 Betriebe werden schon beraten durch dieses Programm. Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, das einzuschätzen. Ist das viel? Ist das wenig? Braucht es da noch einen Boost, damit Betriebe sich da mehr engagieren, Julia?
Naja, ich finde, also gerade aus ÖGB-Perspektive oder auch im Sinne der Arbeitnehmerinnen, der Beschäftigten, muss es halt schon aus unserer Sicht das Ziel sein, dass quasi jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer in Österreich in einem Betrieb arbeitet, die sich mit betrieblicher Gesundheitsförderung beschäftigen und im Optimalfall dann natürlich auch alle das Gütesiegel haben. Also ich glaube, 600.000, das ist schon eine gute Zahl, aber damit, glaube ich, können wir uns aus ÖGB-Perspektive noch nicht ganz zufrieden geben. Das sollten schon wirklich alle sein.
Ja, Gesundheit ist ja das Wichtigste, das wir haben, heißt ja auch immer. Jetzt könnte man meinen, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass alle Betriebe sowas machen, aber ist das so kompliziert oder so aufwendig, Frau Rumpelsberger? Also, oder reichen da schon kleine Schrauben, die man noch drehen könnte?
Es muss gar nicht kompliziert sein, das einzuführen. Unser Bestreben ist es, sehr, sehr viele Betriebe für die betriebliche Gesundheitsförderung zu gewinnen. Wir gehen da auch aktiv in die Akquise und stecken Aufwand in diese Akquise hinein. Warum ist es kein Selbstläufer? Ist ja durchaus eine berechtigte Frage. Ich glaube, das ist generell ein Merkmal der heutigen Gesellschaft. Das Wissen, was es gäbe, und der Schritt in die tatsächliche und konkrete Umsetzung braucht immer wieder auch einen Impuls. Wir sehen auch, dass die Mundpropaganda hier sehr gut funktioniert. Also wenn ein Mitarbeiter, ein Betriebsrat oder ein Unternehmer anderen erzählen, wir haben das gemacht und das ist toll, dann wirkt es sehr, sehr stark und wir würden uns freuen, wenn es auch noch viel mehr werden.
Es braucht oft einen Impuls, heißt es aus der österreichischen Gesundheitskasse. Julia, warum sollte jetzt jeder Betrieb, es klingt für mich so wie eine Nonna-Frage, aber ist es offenbar nicht, warum sollte jeder Betrieb an Gesundheitsförderung bzw. Präventionsprogrammen interessiert sein?
Naja, zum einen ist Gesundheit per se ja eben ein extremst wichtiges Gut, das es zu erhalten gibt, aber man kann, wenn man es abseits von dieser ideellen Betrachtung sieht, kann man es auch an ganz klaren wirtschaftlichen Faktoren festmachen. Also gesunde Mitarbeiterinnen haben einfach weniger Krankenstände, das heißt weniger Ausfallszeiten, weniger Kosten. Gesunde Mitarbeiterinnen sind zufriedener im Unternehmen, sind produktiver, verbleiben auch länger im Unternehmen. Also es ist halt, ist ja auch gerade in der jetzigen Zeit, wo überall händeringend nach Mitarbeiterinnen gesucht wird, einfach zu schauen, dass man die man hat, einfach wirklich gut und langfristig hält. Das sind, glaube ich, sozusagen so die wirtschaftlichen Benefits, wenn man es auf das runterbrechen möchte.
Da gibt es ja auch immer diesen viel zitierten Obstkorb. Ich glaube, gehe mal davon aus, der reicht jetzt nicht aus für die betriebliche Gesundheitsförderung. Das ist wahrscheinlich ein nice to have, aber das reicht nicht aus. Passiert da schon genug in den Betrieben, wo darauf auch schon Wert gelegt wird?
Ganz allgemein kann in der Gesundheitsförderung nie genug passieren. Es gibt die kleinen Maßnahmen und kleinen Stellschrauben, wie vorhin dieses Heben und Hüfthöhe Beispiel, das ich genannt habe. Es ist auch ein anerkennendes Wort zur rechten Zeit, wird sehr unterschätzt, wie viel das bewirkt in der Arbeitszufriedenheit und damit auch Gesunderhaltung. Aber es einmal strukturiert gemeinsam anzusehen und Maßnahmen abzuleiten, eben mit Unterstützung der österreichischen Gesundheitskasse, das lohnt sich auf alle Fälle.
Wir wissen alle, dass das mehr Obst und Gemüse essen halt voll gesund ist, aber wenn das quasi das Einzige ist, was im Betrieb passiert, dann ist das auch einfach ein Beispiel, wo man sagt, okay, da setzt man jetzt eben nur beim Verhalten an, also sozusagen so ist mehr Obst, aber wenn man sich gleichzeitig nicht anschaut, wie, weiß nicht, das Essen in der Kantine ist und dass es hier auch ausreichend gesunde Maßnahmen gibt, dann ist das, glaube ich, eine zu einseitige Betrachtungsweise.
Was fordert denn der ÖGB da noch in diesem Rahmen?
Genau, ich habe eben auch ganz zum Eingang eben erwähnt, also innerhalb des Betriebes betrachten wir meistens drei Säulen. Der Arbeitnehmerinnenschutz, das ist aktuell das Einzige, was wirklich gesetzlich verpflichtend ist. Die betriebliche Gesundheitsförderung und das betriebliche Wiedereingliederungsmanagement, Maßnahmen nach langen Krankenständen. Da fordern wir ganz klar deutlich mehr Verpflichtung und Verbindlichkeit, damit eben auch wirklich in mehr Betrieben hier was passiert.
Wenn du eine zentrale Forderung aufstellen müsstest, kurz zusammengefasst, welche wäre denn das, wovon vielleicht auch alle profitieren würden?
Die zentralste Forderung, die quasi über alle Branchen, Betriebsgrößen, Unternehmensstrukturen hinweg gut greifen wird, ist einfach eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich, glaube ich, die wichtigste gesundheitspolitische Maßnahme ist, weil man mehr Zeit zur Erholung hat, mehr Zeit auch für einen gesünderen Lebensstil und die Dinge zu machen, die Spaß machen. Also es hat nicht nur eine arbeitliche Dimension, es hat auch eine ganz große gesundheitliche Dimension.
Ich habe es früher schon so ein bisschen durchgehört, die Politik könnte noch ein bisschen mehr machen. Habe ich das richtig verstanden bei dir?
Vor allem, wenn man sich jetzt an das sehr große Eingangsstatement von unserem Bundesminister Rauch zurückerinnern, dann sind wir da, glaube ich, auch gerade von Seiten des Bundes sicher noch nicht am Ende der Fahnenstange. Da würde ich jetzt auch kurz ein bisschen weiter ausholen, also über die betriebliche Ebene hinaus. Wir haben in Österreich eben ein Gesundheitssystem, das stärker darauf ausgelegt ist, zu behandeln, also sprich bestehende Krankheiten zu reparieren, also Schlagwort Reparaturmedizin, und wir geben relativ wenig aus für Gesundheitsförderung und Präventionsmaßnahmen. Da sind wir auch im internationalen Vergleich deutlich hinten, also von allen Gesundheitsausgaben sind das ungefähr 2%. Das sieht man dann auch, dass zwar in Österreich die Lebenserwartung laufend steigt, aber eben die gesunden Lebensjahre nicht entsprechend mitsteigen. Das heißt, wir werden alle älter, aber das krank. Und da braucht es sicher diesen Shift. Und da erwarte ich mir dann auch vom Bundesminister mehr als nur diese schönen Worte.
Genau, im Anfangsstatement hat er gesagt, es geht darum, die gesunden Lebensjahre zu erhöhen. Da würde ich jetzt wieder gern die Frau Rumpelsberger ins Boot holen von der Österreichischen Gesundheitskasse. Abseits der betrieblichen Gesundheitsförderung, welche Angebote bietet die ÖGK für Menschen im erwerbsfähigen Alter?
Das beginnt ganz klassisch bei Raucherentwöhnung, also wenn jemand den Entschluss fassen möchte oder schon gefasst hat, mit dem Rauchen aufzuhören, dann gibt's quer durch das Bundesgebiet ambulante Raucherentwöhnungskurse, an denen man teilnehmen kann. Es gibt Abnehmprogramme, es gibt im Bereich der mentalen Gesundheit Angebote, wie man eben mit Belastungssituationen gut umgehen kann.
Aber da kann ich mich quasi als Privatperson an euch wenden und sagen, bitte helft mir, unterstützt mich, wenn ich zum Beispiel Rauchen aufhören will.
Da kann man auf der Homepage sich auch informieren, wie der Anmeldemodus ist, und kann sich auch an unser Rauchertelefon wenden.
Und diese Nummer findet man auch auf eurer Homepage?
Ja, genau.
Was mich auch interessieren würde, Männer gelten ja als Vorsorgemuffel. Warum ist das so, glauben Sie, und welche Rezepte wird es da dagegen geben? Was muss da passieren?
Es gibt diese Untersuchungen, dass Frauen gesundheitskompetenter sind, dass sie der eigenen Gesundheit, aber auch der Gesundheit der Familienmitglieder mehr Aufmerksamkeit schenken, tendenziell, als die Männer das tun. Aber natürlich gibt es auch die lebenden Gegenbeweise höchst gesundheitsbewusster Männer, die auch regelmäßig Vorsorge machen. Und bei der jüngeren Generation beobachten wir gerade, dass da auch Verschiebungen passieren in diesen Rollenbildern und Rollenverständnissen. Was muss passieren? Ich denke, dass in der noch stärkeren Zielgruppenorientierung, basierend eben auf guten Analysen, wie erreicht man welche Bevölkerungsgruppe am besten, dass da noch viel Potenzial drinnen ist, auch in der Kooperation mit der Wissenschaft, weil erforscht ist ja da schon sehr, sehr vieles, wenn man den ganzen Bereich Gendermedizin sich anschaut, aber auch in der Gesundheitskommunikation kann man da sicher noch vieles an Potenzial heben. Also die Arbeit geht uns nicht aus.
Kommen auch langsam zum Schluss. Die vorletzte Frage, Julia, wer sollte denn in Sachen Präventionsprogramme in den Betrieben dahinter sein? Du hast vorher auch schon die Gruppe der Betriebsräte angesprochen, aber sind das die einzigen?
braucht natürlich auch das volle Commitment des Arbeitgebers, der Führungskräfte, eben auch das Bewusstsein der Führungskräfte selber, was sie für eine Rolle spielen für gesunde Arbeitsplätze, im Sinne von, dass sie ja diejenigen sind, die Arbeit verteilen, die die Belastungen erkennen können, die sind, die Wertschätzung aussprechen. Also ich glaube, da können Betriebsräte, Betriebsrätinnen einen guten Beitrag leisten, gerade was irgendwie das Anstoßen von solchen Prozessen oder Projekten für die betriebliche Gesundheitsförderung geht. Aber da braucht schon noch das volle Commitment des Betriebs selber, damit das halt auch wirklich eine gute Sache wird.
Also das sind die Chefetage und die Führungsetage quasi gefragt. Ja, unterm Strich, glaube ich, können wir zentral zusammenfassen, das Motto ist verhindern statt reparieren, oder? Kannst du das unterstützen, Julia?
Das ist etwas, was ich auf alle Fälle unterstützen kann. Also sowohl für die Arbeitnehmerinnen selbst. Ich glaube, wir wissen alle selber, wie es ist, dass man krank ist. Also von dem her glaube ich, alles, was verhindert, anstatt dass man nachher dann reparieren muss, ist eine wirklich gute Sache.
Ja, dem kann man sich natürlich nur anschließen, wobei mir wichtig ist noch diese Erweiterung. Es soll gar nicht nur um das Verhindern gehen, sondern das aktive Fördern des Vorhandenen jenseits jeder Gefahr oder jeder Bedrohung oder jedes Risikofaktors ist uns ganz, ganz wichtig, weil es noch mehr upstream gedacht ist oder flussaufwärts gedacht ist. Wenn Sie mir erlauben möchte, eine klassische Geschichte der Public Health dazu auch erzählen. Da gibt's dieses Bild, wenn man sich vorstellt, das Leben wie einen Fluss und die Menschen, die sich um die Gesundheit kümmern, alle Ärzte und aber auch die Gesundheitsförderer sind die Rettungsschwimmer und schauen immer, wann jemand droht zu ertrinken, dass sie die Menschen aus dem Fluss holen, schaffen das auch, müssen aber immer die Anstrengungen verstärken, damit niemand ertrinkt, bis eben ein Gesundheitsförderer auf die Idee kommt, flussaufwärts zu gehen und zu schauen, ob man nicht dort ansetzen kann, die Dinge zu verbessern.
Aktive Förderung der Gesundheit, verhindern statt reparieren. Danke für diese Schlussworte. Wie immer, fleißige Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts wissen, was jetzt zum Ende dieser Folge kommt. Ich sehe schon große Augen. Jetzt kommt unsere Quizfrage. Wie immer an dieser Stelle danke an Marlise Mendl aus dem ÖGB-Archiv. Sie hat diese Frage wieder für uns herausgesucht. Ich habe es nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich bin sehr optimistisch, dass ihr das wisst. Die Absicherung der Menschen nach einem arbeitsreichen Leben, das war schon immer ein wichtiges Anliegen der Gewerkschaften. Im Jahr 2003, also vor fast 20 Jahren, sind 200.000 Menschen bei einer vom ÖGB organisierten Demonstration auf die Straße gegangen, um gegen die Pensionsreform der seinerzeitigen schwarz-blauen Regierung zu protestieren. So, dann ist während dieser Demo etwas passiert. Und seitdem hat diese Demo einen Spitznamen und ich würde jetzt gerne von euch wissen, welchen Spitznamen diese Demo hat. Da würde ich einmal dich zuerst bitten, Julia, um deine Antwort.
Also ist ein bisschen, also quasi ein bisschen vor meiner Zeit, aber hat es da nicht so extrem geschüttet? War da nicht, ich glaube, da war was mit...
Du sagst, es war extrem schlechtes Wetter.
Ja, ich glaube, da hat so eine... Ich glaube, irgendwie mit Regen hat es zu tun, aber den Namen weiß ich nicht.
Okay. Frau Rumpelsberger?
Ja, den Regen habe ich auch in Erinnerung. Und die Busanreisen zu diesen Demonstrationen, aber an Spitznamen der Demonstration habe ich nicht gehört und nicht in Erinnerung.
So, wir haben jetzt vor der Folge ganz kurz über das Quiz diskutiert und wie schwierig diese Fragen doch nicht immer sind. Und wie selten eine Frage richtig beantwortet wird, heute ist es soweit. Wir haben zwei richtige Antworten, mehr oder weniger richtig. Ich lasse beide gelten. Es war tatsächlich das Wetter schuld. Es hat massivste Unwetter in Wien gegeben und diese Demo heißt Hageldemo. Also ab sofort, wenn wir von der Hageldemo sprechen, wissen wir im Jahr 2003 ÖGB-Demo gegen die Pensionsreform von Schwarz-Blau. Besser kann eine Folge nicht enden. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns gewesen seid. Danke an dich, Julia Streu.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Und danke auch an Sie, Frau Dr. Rumpelsberger.
Gerne, danke für die Gelegenheit.
Das war Nachgehört, Vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Danke auch jetzt schon für eine gute Bewertung. Den ÖGB findet ihr selbstverständlich auf Facebook, Instagram, Twitter und auch auf TikTok. Auch diese Links findet ihr in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos dazu auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
und mit unseren Gästen vorgedacht wird.